Das Neueste aus den Bereichen Hostings, Websites, Server, Technologie.
Goneo, build it up.
Der Podcast von Goneo.
Turn my dreams into reality, oh yeah.
Hallo und herzlich willkommen zur großen Sommerepisode des Goneo Web Professional Podcasts. Es ist endlich Sommer, Sarah. Wir sitzen hier bei so fast 30 Grad. Draußen scheint die Sonne auch ein bisschen hier rein. Da bekommt man doch direkt Lust auf Urlaub, oder? Bist du schon im Ferienmodus oder noch voll im Tunnel?
Hallo Markus, das Wetter ist exzellent. Das ist ein valider Datenpunkt. Mein Urlaub ist erst in 3 Wochen geplant. Bis dahin ist der Tunnel noch tief und dunkel. Aber heute machen wir ja etwas, das fast wie Urlaub ist. Wir halten inne und blicken zurück.
Ja, das ist ein Audit, ne? Audit als Urlaubsalternative, das klingt nach dir. Ja, wir machen hier so eine Art Reality-Check heute. Wir haben in den letzten 6 Monaten oft über Umbrüche philosophiert, über Veränderungen. Und manchmal fühlt es sich auch so an, als ob die Weltlage da draußen, die allgemeine, nicht nur Technologie, aber eben auch die digitale Welt so im gleichen atemlosen Tempo rotieren. Da tut es vielleicht auch mal ganz gut, wenigstens kurz mal durchzuatmen und sich mal zu sortieren.
Wir unterbrechen den Nachrichtenfluss und führen ein Audit unserer eigenen Analysen durch. Der Hype-Cycle vieler Themen ist abgeflacht. Jetzt beginnt die Phase der Implementierung und der Messung von Ergebnissen. Das ist der Punkt, an dem es interessant wird. Lass uns mit dem größten Thema starten.
Okay, KI, also in Episode 135, wir haben uns da verzählt, was eigentlich 134 war, aber egal. Das ist 135 gewesen, nennen wir die hier 136. Wir haben da eine steile These aufgestellt. Klassische SEO ist tot. Ja, jetzt sagen wir halt auch mal, SEO ist tot und die Zukunft gehört der Generative Engine Optimization, die nennen wir nicht SEO, sondern GEO, die Optimierung für die Zitation durch eine KI. Nicht mehr für den Klick optimieren, sondern eben für die Zitation. Das klang radikal, wir haben es auch zum zweiten Mal aufgegriffen. Einmal haben wir so, was sollen die SEOs jetzt eigentlich heute machen? Ist auch eine ganz interessante Episode gewesen. Da waren wir aber noch ziemlich, ja, da waren wir noch ein bisschen an der Oberfläche. Wir haben Ideen gegeben, wir haben uns mal überlegt, was würden wir denn eigentlich tun, wenn wir mit diesem Job betraut werden würden, jetzt weiter SEO zu machen. Was kann man stattdessen tun? Wie muss man sich ändern? Das hat sich natürlich jetzt auch weiterentwickelt. Und GEO hat so ein bisschen so einen radikalen Schnitt in sich, ne, im Begriff. Wie bewertest du das heute? Jetzt so, es sind ja schon ein paar Tage Abstand wieder und vielleicht gibt es auch mehr Daten.
Die These ist bestätigt. Sie ist keine Prognose mehr, sondern eine Beschreibung des Ist-Zustandes. Google hat seine AI-Overviews in den USA und UK vollständig ausgerollt. Die Daten von Analyse-Tools wie Sistrix und SparkToro sind eindeutig.
Eindeutig? Wie? Also her mit den Zahlen, bevor mir die Hitze da draußen das Gehirn wegkocht.
Erstens, der organische Zero-Click-Anteil für informationale Suchanfragen hat um durchschnittlich 12 Prozentpunkte zugenommen. Zweitens, der verbleibende Traffic auf Publisher-Seiten ist qualitativ hochwertiger. Eine Fallstudie von Pace Generative, die wir damals zitierten, wurde aktualisiert. Die Konversionsrate des Traffics, der direkt aus AI-Overviews kommt, liegt um den Faktor 2,5 höher als bei klassischem organischem Traffic. Die Nutzerintention ist maximal. Der Nutzer sucht nicht mehr. Er validiert eine von der KI gegebene Antwort. Er will die Quelle sehen.
Heißt unterm Strich, es kommen weniger Leute, aber die, die kommen, wollen wirklich was? Das ist ja eigentlich eine gute Nachricht für Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, verkaufen online. Es ist aber vielleicht so etwas wie eine Katastrophe für Werbemodelle, die auf Reichweite basieren. Ja, mehr Augenpaare, die irgendwie ein Werbeinsert sehen, ein Ad sehen. Die Augenpaare werden halt weniger. Die klicken dann auch nicht, also nicht die Augen, aber der User mit dem Finger auf der Maus oder auf dem Smartphone-Bildschirm.
Korrekt. Das Geschäftsmodell vieler Publisher ist existenziell bedroht. Unsere Empfehlung damals waren die vier Säulen der GO. Diese haben sich als robust erwiesen. Ich wiederhole sie kurz. Infrastruktur und Klarheit, Demonstration von EAT, semantische Optimierung, strukturierte Daten.
Wollen wir das nochmal etwas greifbarer machen, so als Wiederholung praktisch? Was heißt das konkret für eine Webseite? Was ist zu tun?
Nehmen wir einen Anwendungsfall. Ein Hosting-Anbieter will für das Thema, was ist ein Matrix-Server, als Autorität gelten?
Finde ich ein schönes Beispiel jetzt.
Erstens Klarheit. Der Artikel muss eine exakte H1-Überschrift haben. Die Einleitung muss das Konzept in maximal 3 Sätzen definieren. Der Text wird durch klare Zwischenüberschriften wie funktioniert die Föderation, welche Clients gibt es und für wen eignet sich Matrix strukturiert. Zweitens EAT, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness. Der Artikel wird von einem Autor mit nachweisbarer Expertise verfasst. Das Autorenprofil verlinkt auf sein LinkedIn-Profil und andere Fachpublikationen. Der Artikel zitiert externe Quellen, etwa die Matrix, KUMT, ORG, Foundation. Er enthält vielleicht ein kurzes Video-Interview mit einem Experten. Drittens Semantik. Der Artikel definiert nicht nur Matrix, sondern auch verwandte Konzepte wie Dezentralisierung, Föderation, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Element. Er schafft ein semantisches Netz um das Kernthema. Viertens, strukturierte Daten. Die Seite nutzt Artikel und FAQ-Page, Schema-Markup. Die KI muss den Inhalt nicht interpretieren. Sie kann die strukturierten Daten direkt auslesen. Die Website liefert ihre Inhalte quasi auf einem Silbertablett im korrekten API-Format.
Verstehe, es geht also darum, der KI die Arbeit so einfach wie möglich zu machen. Das ist ein Paradigmenwechsel und ehrlich gesagt, da kommt auch verdammt viel Arbeit auf jedem zu, der jetzt schon ein paar Jahre dabei ist.
Es ist der Wandel von der Optimierung für Algorithmen zur Optimierung für Faktenbanken. Die Basis dafür ist und bleibt Vertrauen, Arbeit, die sich auszahlt.
Ja, das bringt mich dann auch zu einem Punkt, den wir in Episode 130 hatten. Der Produktivitätsboost durch KI-Tools sei ein Mythos. Das war ein Aspekt in dieser Episode. Wir waren damals skeptisch, weil die manuelle Nacharbeit immer so hoch war. Ja, also KI macht man, ja, nutzt man vielleicht, aber dann muss man immer noch überprüfen, stimmt das denn alles oder ist da eine Halluzination drin? Mit ein paar Wochen Abstand, wie sieht die Bilanz aus?
Die Datenlage hat sich verfeinert. Eine Folgestudie der Harvard Business School hat die Jagged Frontier der KI-Fähigkeiten bestätigt. Die zackige Grenze. KI-Systeme übertreffen den Menschen bei kreativer Ideation und der Erstellung von Erstentwürfen massiv. Sie scheitern aber bei Aufgaben, die komplexe logische Planung oder finale fehlerfreie Verifikation erfordern.
Also für das Brainstorming super, für die finale Bilanzprüfung Fragezeichen, oder?
Präzise. Der Produktivitätsgewinn ist nicht universell, er ist stark aufgabenabhängig. Unternehmen, die klare Richtlinien und Prozesse für den KI-Einsatz definieren, verzeichnen messbare Effizienzgewinne von bis zu 25%. Unternehmen, in denen Mitarbeiter KI unkoordiniert nutzen, sehen eine Produktivitätsabnahme von bis zu 5%. Der Grund ist der hohe Aufwand für die Korrektur von KI-Fehlern.
Das ist eine wichtige Erkenntnis. Es braucht halt auch da eine Strategie. Einfach mal jetzt ein ChatGPT-Abo für alle kaufen, das ist vielleicht nicht der ideale Weg.
Es kann sogar schaden. Ein neuer Aspekt, der damals noch keine Rolle spielte, ist die AI-Nomics. Die Kosten für den Einsatz. die Inferenzkosten für Flaggschiffmodelle wie GPT-4o oder Claude 3 Opus sind signifikant. Ein Unternehmen muss jetzt strategisch entscheiden, welche Aufgabe rechtfertigt den Einsatz des teuren Opus-Modells. Für welche Aufgabe genügt das günstigere Haiku-Modell oder ein Open-Source-Modell wie Llama 3? Die Auswahl des korrekten Werkzeugs wird zu einer ökonomischen Entscheidung.
Wir bewegen uns also weg von der einen KI hin zu einem Portfolio an spezialisierten KI-Diensten und das macht auch Sinn. Aber da haben wir natürlich jetzt eine gewisse Komplexität drin. Ja? Also es wird einfach mehr. Es wird auch die Kosten erhöhen. Man muss mehr nach links und rechts gucken. Komplexität steigt. Das führt unweigerlich zu einer dunklen Seite der Macht. Wir haben zu tun mit Deepfakes, wir haben zu tun mit Desinformation. Und wir haben vom Fall Jamie Lee Curtis auch berichtet. Jamie Lee Curtis, Schauspielerin, war in Episode 129 Thema. Ja, weil die halt von diesen Deepfakes betroffen war. Das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Was ist seitdem passiert?
Das Problem hat sich von der Generierung zur Detektion und Regulierung verlagert. Die technische Antwort heißt C2PA, die Coalition for Content Provenance and Authenticity. Das ist eine technische Allianz von Adobe, Microsoft, Sony und anderen. Sie haben einen offenen Standard entwickelt, um kryptografische Metadaten in Mediendateien einzubetten. Man kann damit die Herkunft und die Bearbeitungshistorie einer Datei fälschungssicher nachweisen.
Ich will nicht übertreiben, aber das klingt schon nach einer funktionierenden Lösung. Warum sieht man das noch nicht überall?
Weil die Implementierung der Engpass ist. Kameras müssen es unterstützen, Software muss es unterstützen und vor allem soziale Plattformen müssen diese Signaturen auslesen und prominent anzeigen. Daran hapert es. Die Plattformen fürchten eine negative Auswirkung auf die User Experience. Sie wollen keine Warnhinweise, die das sorglose Scrollen unterbrechen.
Insofern auch wieder ein altes Lied. Das Geschäftsmodell bremst die Sicherheitsarchitektur. Manchmal fühlt es sich wirklich so an, als ob sich alles beschleunigt. Nicht nur die KI, sondern naja, die ganze Weltlage. Man kommt kaum noch hinterher mit all den Krisen und den technologischen Umbrüchen. Und dann hat man eben solche Verwerfungen.
Das ist ein wahrnehmbarer Trend. Die Zyklen der Disruption werden kürzer. Das zwingt uns als Individuen und als Gesellschaften zu mehr Agilität. Parallel zur Technik schreitet aber auch die Regulierung voran. Der EU AI Act ist hier das entscheidende Gesetzeswerk. Er verfolgt einen risikobasierten Ansatz. KI-generierte Deepfakes, die Personen des öffentlichen Lebens imitieren, fallen unter die Kategorie hohes Risiko. Das bedeutet strenge Transparenz und Kennzeichnungspflichten. Diese Regeln werden ab Ende 2025 schrittweise rechtsverbindlich. Das Thema hat die Ebene der technischen Machbarkeit verlassen und die Ebene der juristischen und ökonomischen Konsequenzen erreicht.
Okay, jetzt braucht unser Gehirn mal eine gewisse Abkühlung nach diesem doch inhaltlichen richtigen dichten Sprint. Kommen wir von den Konsequenzen der KI zu den Konsequenzen der Plattformökonomie. Da haben wir auch drüber gesprochen. Okay, und heute kann man auch sagen, diese KIs bekommen Plattformcharakter. Sarah, das ist dein zweites großes Steckenpferd hier einmal gewesen, hier die digitale Souveränität zu diskutieren, hochzuhalten vielleicht auch. Wir haben in den Episoden 132 und 133 fast schon wie Missionare für das Matrix-Protokoll oder von mir aus sagen wir auch Matrix-Protokoll als dezentrale Alternative wir haben wirklich dafür geworben. Wie fällt hier dein Audit aus?
Der Case für dezentrale Lösungen hat sich verhärtet. Die Ankündigung von Meta, Werbung in WhatsApp zu schalten, ist keine abstrakte Drohung mehr. Die Tests laufen, das ist ein materieller Fakt. Parallel dazu hat Meta seinen Vorschlag zur Interoperabilität im Rahmen des Digital Markets Act mit DMA vorgelegt.
Ja, da sollten sich doch alle Messenger miteinander verbinden können. Problem gelöst, oder?
Nein, das ist die Illusion von Offenheit. Technisch schlägt Meta eine Bridge-Architektur vor, keinen nativen, föderierten Ansatz. Die Kommunikation würde über zentrale Gateways von Meta laufen. Es gibt keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen den Netzwerken. Die Feature-Parität ist nicht gegeben. Experten von Signal bis zur Matrix Foundation haben den Vorschlag als malicious compliance bezeichnet. Bösartige Konformität, man erfüllt den Buchstaben des Gesetzes, um seinen Geist zu töten.
Man baut eine Tür in die Mauer, aber der Schlüssel bleibt im eigenen Haus.
Eine treffende Analogie: die Reaktion des Marktes ist messbar. Die Downloadzahlen von Signal und Threema stiegen in der Woche nach der Veröffentlichung der technischen Details um 15%. Die Deployment-Zahlen für selbst gehostete Matrix-Server, das sehen wir auch in unseren Goneo-Statistiken, zeigen ein Wachstum von über 20% im Vergleich zum Vorquartal. Der Markt sendet ein Signal, er preist das Plattformrisiko neu ein.
Ja, aber die User Experience bei so Clients, auch bei Clients wie Element, das war ja immer so eine Achillesferse.
War. Auch hier gibt es Daten, dass Matrix-Protokoll in Version 2.0 hat Sliding Sync eingeführt. Das ist eine neue Synchronisierungsmethode. Sie reduziert die Ladezeiten beim App-Start um den Faktor 10. Das UX-Gap zu zentralisierten Diensten schließt sich weiter. Ich denke, es ist ein technisch lösbares Problem. Das verschwindet mit der Zeit.
Das Thema Plattformrisiko ist jetzt auch so eine gewisse Überleitung. Sarah, da fällt mir die Episode ein, die damals für ziemlich viel Diskussionen bei unseren Zuhörern gesorgt hat. Es war 126. Da haben wir uns in den Kaninchenbau der Manosphere gewagt. Also wir haben das ein bisschen aufgedröselt, so aus unserer Sicht, aus der technologischen Sicht. Wir haben aber auch über toxische Männlichkeitsbilder und den Einfluss von Influencern, wie, das ist immer der Name, der genannt wird, Andrew Tate, gesprochen. Das Thema ist leider nicht verschwunden. Es ist aus meiner Wahrnehmung ein bisschen raus, aber das ist meine eigene Wahrnehmung. Wie hat sich denn die Lage seitdem verändert, wenn man da neutraler drauf blickt?
Die Situation hat sich seither zugespitzt. Die entscheidende Änderung ist nicht die Ideologie selbst. Sie bleibt ein loses Netzwerk von Online-Communities mit antifeministischen und teils misogynen Inhalten. Die Änderung liegt im regulatorischen Umfeld. Die Europäische Union hat formelle Verfahren gegen Plattformen wie X unter dem Digital Services Act, DSA, eingeleitet. Ein zentraler Punkt ist die mangelhafte Moderation von schädlichen Inhalten. Die Manosphäre ist ein Paradebeispiel für diesen Konflikt.
Damals haben wir genau darüber gesprochen, dass X und auch Rumble zu einer Art Safe Haven für solche Stimme eben geworden ist, weil die Moderation da mal so lax ist. Die Algorithmen tun dann noch ihr Übriges und spülen die polarisierenden Inhalte nach oben. Das scheint die EU ja jetzt auch so zu sehen.
Korrekt. Die Anziehungskraft der Manosphäre selbst basiert auf einem bekannten psychologischen Prinzip. Es ist die Reduktion von Komplexität. Junge Männer in der Phase der Identitätsfindung suchen nach klaren Narrativen. Die Manosphäre bietet ein simples Feindbild und ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit. Der Algorithmus verstärkt dies durch die Schaffung von Echoräumen. Die damalige Studie, die eine Exposure-Rate von 15% bei männlichen Jugendlichen zeigte, wird heute als konservativ eingeschätzt. Neuere Analysen deuten auf Raten über 20% hin.
Das ist heftig. Wir hatten ja auch überlegt, was das eigentlich für uns jetzt als Branchenbeteiligte bedeutet. Okay, wir machen Hosting. Das ist so ja ein kleines Element in diesem Spiel der Online-Wirtschaft. Ja, also er ist oft von der großen Skala her betrachtet. Sollen wir Blogs oder Foren, die solche Inhalte verbreiten, sollten wir denen eine Plattform bieten? Wir haben da nach einer Haltung gesucht. Ja, da haben wir eine klare Grenze gezogen. Hassrede und Gewaltverherrlichungen einerseits, gleichzeitig haben wir aber auch sowas wie Meinungsfreiheit, steht bei uns auch übrigens im Grundgesetz. Das ist schon ein gewisser Eiertanz.
Die juristische Lage hat sich präzisiert. Es gibt eine klare Unterscheidung zwischen illegalen Inhalten, die wir nach dem NetzDG und dem DSA unverzüglich entfernen müssen, und kontroversen, aber legalen Inhalten. Hier greift unsere Acceptable Use Policy. Die Entscheidung bleibt eine Abwägung. Unsere damalige Idee einer Gegeninitiative Web für Gleichberechtigung ist aber nach wie vor valide. Andere Tech-Unternehmen starten Responsible AI oder Ethical Tech-Programme. Es geht darum, als Unternehmen einen normativen Standpunkt zu demonstrieren. Dies hat einen positiven Einfluss auf die Markenwahrnehmung und das Employer Branding. Es ist nicht nur ethisch richtig, es ist auch ökonomisch klug.
Soweit also das Statement dazu. Gut, dass wir das nochmal aufgegriffen haben. Wenn man über solche gesellschaftlichen Verwerfungen spricht, fragt man sich schon, wie die digitale Welt in, sagen wir mal, 5 Jahren aussehen wird. Was ist das für eine Vision? Was ist deine Vision für die Zukunft? Werden wir dann alle unsere eigenen kleinen souveränen Server betreiben und uns föderiert unterhalten und draußen toben die Stürme? Was kann man sich da vorstellen? Was stellst du dir vor?
Eine interessante Frage. Prognosen deuten auf ein Splinternet hin, ein fragmentiertes Netz. Ein Teil wird von Hyperscalern und ihren Super-Apps dominiert sein. Bequem, aber kontrolliert. Ein anderer, wachsender Teil wird auf dezentralen Protokollen basieren. Da meine ich jetzt Matrix oder auch das Fediverse mit Mastodon. Souverän, aber mit höherer Einstiegshürde. Die Zukunft ist nicht entweder oder, die Zukunft ist hybrid. Jeder Nutzer und jedes Unternehmen muss eine Position in diesem Spektrum finden.
Okay, jetzt gehen wir mal ein bisschen vom großen Ganzen top-down zur konkreten Arbeit. Was heißt das alles für uns als Web-Professionals, Web-Worker, als Leute, die halt in dieser Branche beschäftigt sind? Das ist ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt. Es sind ja auch die Themen bei solchen Tech-Konferenzen zum Beispiel. Ja, sie sind, wenn es gut läuft, sind sie ein guter Seismograf für Trends. Lass uns doch mal einen kurzen Rückblick wagen. Was ist von den großen Events, von denen wir hier auch geredet haben, im ersten Halbjahr jetzt bei dir hängen geblieben?
Ein guter Punkt, Markus. Die Konferenzen haben dieses Jahr sehr unterschiedliche, aber klare Signale gesendet. Ich habe die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst. Erstens, die Republika in Berlin, sie bleibt das gesellschaftspolitische Gewissen der Digitalszene. Das Kernthema war die Auswirkung von Technologie auf den Menschen, von der Aufmerksamkeitsökonomie bis zur digitalen Kluft. Die Erkenntnis, unsere Verantwortung geht über die Technik hinaus. Zweitens die WordCamp Europe in Basel. Das war ein tiefer technischer Tauchgang. Die Reife von WordPress als Enterprise-System wurde zelebriert. Drittens das Hinterland of Things in Bielefeld. Das war der wichtige, bodenständige Blick auf den deutschen Mittelstand und die Frage, wie man hier Innovationen vorantreibt. Und viertens der Kontrast zwischen OMR und South by Southwest London. Die OMR blieb eine fokussierte Marketingmesse. Die South by Southwest versuchte, den breiteren gesellschaftlichen Diskurs mit einzubeziehen.
Schön zusammengefasst, aber bei einer Konferenz möchte ich jetzt nochmal nachhaken. Da waren die Erwartungen eigentlich riesig. South by Southwest in London, das war das erste Event dieser Art. Also South by Southwest kommt aus Austin, Texas, so ein Tech-Festival. Das war jetzt das erste Mal, dass das legendäre Festival den Sprung über den großen Teich gewagt hatte. Konnte es diesen einzigartigen Vibe, den man da diesem Festival im Original danach sagt, ist der angekommen? Wurden die Erwartungen erfüllt?
Die Antwort darauf ist, wie die Konferenz selbst, vielschichtig. Das Gesamtfazit war ambitioniertes Debüt mit deutlichem Verbesserungspotenzial. Die Erwartung, den kreativen, genreübergreifenden Vibe von Austin zu kopieren, wurde nicht erfüllt. Die Atmosphäre wurde als transaktionaler beschrieben. Die Logistik hatte Schwächen. Der Funke der zufälligen Entdeckung ist nicht immer übergesprungen.
Klingt so irgendwie diplomatisch. Übersetze ich jetzt richtig, wenn ich sage, es war okay, aber so nicht der große Knall, den man sich da erhofft hat?
Korrekt, aber die Inhalte waren stark. Hier haben sich 3 zentrale thematische Stränge gezeigt. Erstens, KI als kreativer Kollaborateur. Die Diskussion hat sich von der Angst um Arbeitsplätze hin zur Frage der Kooperation verschoben. Wie können wir KI als Werkzeug nutzen, um unsere eigene Kreativität zu erweitern? Der Konsens war, die Zukunft gehört denen, die lernen, mit KI zu kollaborieren. Und zweitens, die nächste Stufe der Creator Economy, weg von reiner Reichweite hin zu direkten Community-Beziehungen und digitaler Souveränität für Kreative, Authentizität und Vertrauen als härteste Währung. Und drittens, die gesellschaftliche Verantwortung der Tech-Branche, die von uns im Vorfeld erwähnte Session, What Does It Mean to Be Male in Modern Times, wurde als Highlight gelobt. Die South by Southwest. London hat hier bewiesen, dass sie die richtigen zukunftsweisenden Themen setzen kann.
Also inhaltlich top, aber bei der Verpackung und bei der Atmosphäre ist noch Luft nach oben. Hm?
Das ist eine exakte Zusammenfassung. Das Debüt war eher ein solides Fundament als ein fertiges Meisterwerk.
So, und was ist jetzt mit der guten alten WordPress-Community? Was mit WordCamp? Du hast sie jetzt ja schon erwähnt, aber da steckt ja auch viel Herzblut von uns drin, weil WordPress ja ein sehr, sehr wichtiges CMS ist, ein sehr, sehr wichtiges Tool für alle, die im Internet was veröffentlichen wollen, im www. Wir begleiten das seit x Jahren. Wir haben den Aufstieg praktisch hier miterlebt. Jetzt aus deutscher Sicht aber in frühen Jahren, sage ich mal, seit 2006, wir werden hier bald 20 Jahre alt als Firma, ne? 2006 ging es los, da war ihr Joomla so der große, oder das Mittel der Wahl, sage ich mal, für alle, die ein CMS wollten und nicht mit einem Offline-Tool, mit einem Webbuilder oder sowas da im Homepage-Baukasten programmieren wollten und ihre HTML-Codes da reinschreiben wollten auf ein weißes Blatt Papier sozusagen mit einem Editor. Die haben dann sich an WordPress rangewagt, immer weiter. Wie sieht es damit aus? Was ist mit WordPress los? Ist das Herzblut noch da?
Absolut. Die WordCamp Europe war das Gegenmodell zur South by Southwest. Weniger Hype, mehr Substanz. Die entscheidende Entwicklung dort ist, dass WordPress sich seiner Rolle als kritische Infrastruktur bewusst wird. Die Einführung von Ethical AI Proxies, die Privatsphäre bei der Nutzung externer KI-Dienste schützen, ist ein strategisch extrem kluger Schachzug für den europäischen Markt.
Wollen wir noch mal einen Punkt antippen, Zukunftstechnologien. Das haben wir versucht mal jetzt anzureißen. Das hat jetzt nicht so die direkte Verbindung zum Thema Hosting, noch nicht. Ich rede jetzt von einem Punkt PQC, Post-Quantum-Kryptographie, Post-Quanten-Kryptographie. Wenn ich jetzt zurückschaue auf Episode 130, klang das ja schon nach Science-Fiction. Und dann haben wir aber immer mehr Meldungen darüber gelesen. Was ist, wenn man jetzt so diese ganzen wirklich was aus heutiger Sicht stark verschlüsselten Dokumente, wenn man die plötzlich dank Quantencomputing aufbrechen kann?
Ist keine Science-Fiction mehr. Es ist an der Haustür. Das amerikanische Standardisierungsinstitut NIST hat die ersten PQC-Algorithmen finalisiert. Die Namen sind Crystals Cuba und Crystals Dilithium. Browser wie Chrome führen bereits Tests mit einem hybriden Ansatz durch. Das bedeutet, sie kombinieren einen klassischen Algorithmus mit einem neuen PQC-Algorithmus. In den nächsten 18 bis 24 Monaten wird das zum Standard. Jeder Webserver-Admin wird sich damit befassen müssen.
Es kommt also auf uns zu und damit die letzte Frage, die große Klammer um alles, die Rolle des Menschen. Ja, da waren wir so ein bisschen philosophischer unterwegs. Also 129 war die Episode, da sprachen wir über die Wichtigkeit von Kommunikationsfähigkeiten aus der Sicht von Entwicklern. Ja, also man muss kommunizieren können. Wir haben uns da bezogen auf einen Blogbeitrag eines Star-Entwicklers. Gilt das noch, wenn eine KI bald sogar die Kunden-E-Mails beantwortet? Ist die Kommunikationsfähigkeit für einen Entwickler heute das wichtige Asset?
Die These ist nicht nur gültig, sie ist der zentrale Punkt für die Zukunft der Wissensarbeit. KI automatisiert Tasks. KI automatisiert keine Strategie. KI automatisiert keine Empathie. KI automatisiert keinen ethischen Kompass. KI kann Code schreiben. Aber sie kann nicht die Produktvision definieren. KI kann ein Design entwerfen. Aber sie kann kein Nutzerinterview führen, um dessen Bedürfnisse zu verstehen. Die Rolle des Menschen verschiebt sich vom Ersteller des ersten Entwurfs zum strategischen Direktor und finalen Qualitätsgatekeeper.
So, jetzt haben wir doch ziemlich viel zusammengetragen jetzt. Ein dichtes, datenreiches Audit, können wir mal so sagen. Das war einmal ein Flug durch 6 Monate digitale Transformation im Zeitraffer hier in dieser Episode. Wenn ich das jetzt alles mal greifen soll, zusammenfassen weiß ich nicht, aber so irgendwie ein paar Sachen da rausnehmen, dann würde ich sagen, erstens, die KI verändert alles. Gut, jetzt klingt es natürlich wieder so ein bisschen platt und banal. Es ist natürlich eine gewisse Banalisierung. Ich glaube, man findet kaum noch irgendwie Stimmen, die dagegen sprechen. Es gibt Leute, die sagen, das mit KI geht auch wieder weg, das ist alles ein Irrweg und außerdem ist es gefährlich und zerstört die Welt. Das kann auch passieren, die Angst ist nicht unberechtigt, das will ich auch gar nicht sagen. Ich möchte hier nur darauf hinaus, dass es da einen Veränderungsprozess gibt und ich glaube, den kriegt man nicht wegdiskutiert. Zweitens, digitale Souveränität ist eine handfeste ökonomische Strategie geworden. Und drittens, die fundamentalen Grundlagen guter Arbeit, saubere Technik, kritisches Denken werden aufgewertet, nicht ersetzt. Das sehr, sehr luftig formuliert, aber genug gearbeitet für heute. Ich glaube, wir gehen jetzt mal so ein bisschen baden. Also nicht jetzt hier, wie so negativ klingt, wir werden baden gehen, sondern ja, richtig baden. Oder setzen uns zumindest auf den Balkon oder so. Was machst du noch mit diesem Sommerabend, Sarah? Was machst du? Nächsten Datensätze analysieren oder was?
Oh nein, Markus. Ich werde ein Buch lesen über ein Thema, das nichts mit Technologie zu tun hat. Das ist meine persönliche Strategie zur kognitiven Diversifizierung. Aber deine Zusammenfassung ist präzise. Die Komplexität und die Dringlichkeit der Themen haben zugenommen. Die Halbwertszeit von Wissen wird kürzer. Die Notwendigkeit für kontinuierliches Lernen steigt.
Wunderbares Schlusswort. Wir hoffen, diese etwas andere Sommerrückschau hat euch gefallen und liefert euch vielleicht Stoff für eigene Diskussionen und gibt Denkanstöße. Da können wir auch mal fragen, wie seht ihr denn die Entwicklungen? Welche Datenpunkte so in den News haben wir übersehen? Wo widersprecht ihr uns ein bisschen oder vehement? Es wäre schön, wenn wir uns das wissen lassen.
Ihr erreicht uns über den Blog www.goneo.de. /blog/podcast über Mastodon und X unter dem Handle Goneo oder via E-Mail an info@goneoserver.de. Wir lesen jedes Feedback. Das war's für heute. Die nächste Episode kommt erst in 3 Wochen. Aber hört gerne nochmal die zitierten Episode an. Kommt gut durch den Sommer, bleibt neugierig, validiert eure Quellen.
Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei Apple Podcasts, auf Spotify oder wo immer uns jetzt auch hört. Da könnt ihr uns bewerten, da könnt ihr was kommentieren. Das hilft anderen, uns zu finden. Helft ihr uns? Das war's für heute. Kommt bitte gut durch den Sommer, durch die Ferien. Bleibt aber neugierig. Das war der Web Professionals Podcast, Episode 136, powered by Goneo. and Artificial and Human Intelligence and the Fear of Being Average. Wir machen bei Goneo Webhosting Domains und Server. Macht's gut.
Auf Wiedersehen, genießt die Zeit.
Screens are glowing, hearts are racing, algorithms set the world in motion. Every click a new sensation.